Sie hören Kontrafunk aktuell am Pfingstmontag. Ein Feiertag, an dem viele durchatmen, andere nutzen den freien Tag allerdings, um sich noch schnell selber zu verbessern. 10.000 Schritte, Atemtechnik, Biohacking, Persönlichkeitscoaching oder die perfekte Morgenroutine vor dem ersten Kaffee. Wir leben in einer Zeit, in der offenbar niemand einfach nur sein darf. Ständig geht noch mehr, fitter, effizienter, produktiver, achtsamer, schöner, erfolgreicher. Aus dem alten olympischen Motto höher, schneller, weiter scheint eine Lebenspflicht geworden zu sein. Woher kommt also dieser moderne Selbstoptimierungswahn? Warum fühlen sich viele Menschen heute ständig ungenügend? Und wann wird aus Selbstentwicklung Selbstüberforderung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Philosophen und Publizisten Dr. Alexander Grau. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dr. Grau, wenn wir von Selbstoptimierung sprechen, was meinen wir damit eigentlich genau?
Sie haben das ja eigentlich in Ihren einleitenden Worten ganz wunderbar beschrieben. Also es geht darum, sich sowohl körperlich als auch mental in irgendeiner Form zu verbessern. Das kann anfangen damit, dass man einfach Gewicht verlieren möchte, dass man fitter sein möchte, dass man seine sportliche Leistungsfähigkeit erhöht, aber auch natürlich seine psychische Belastbarkeit, die eigene Leistungsfähigkeit oder ein modernes Wort zu verwenden, vielleicht auch die Resilienz, das Multitasking, zu dem man angeblich fähig sein soll. All diese körperlichen und geistigen Faktoren.
Ist Selbstoptimierung denn etwas grundsätzlich Modernes? Oder begleitet uns dieser Wunsch, immer besser zu werden, schon seit Jahrhunderten?
Naja, wir sitzen ja nicht mehr auf den Bäumen. Also irgendeiner müsste unzufrieden gewesen sein und wollte es besser machen. Die Idee, etwas zu verbessern, sich vorzustellen, wie es anders sein könnte, irgendeinen Mangel wahrzunehmen, den man vielleicht abstellt, diese Fantasie auch, die man braucht, überhaupt in Alternativen denken zu können, das hat ja der Mensch dem Tier so in der Regel voraus. Und deshalb leben Tiere einfach ihre Routinen ab und der Mensch eben nicht. Also Menschsein bedeutet natürlich auch genau das. Also sich verbessern zu wollen, über die eigene Lage nachzudenken, sie zu optimieren, weniger gefährlich zu leben oder sich mit Nahrung konstanter zu versorgen oder so etwas in der Richtung.
Früher sprach man vielleicht auch eher von Tugend statt von Selbstoptimierung. Man sprach von Disziplin oder Persönlichkeitsbildung. Wann wurde, vielleicht das auch mal so im historischen Kontext betrachtet, eigentlich daraus so ein permanenter Optimierungsdruck?
Das geht wahrscheinlich einher mit unserem Wirtschaftssystem, würde ich ganz einfach vermuten. Denn das Ganze hat ja schon so etwas, wie es Max Weber sozusagen als geistige Grundlage des Kapitalismus beschrieb, also so eine aus dem Puritanismus entwachsene Leistungsethik im Prinzip ist das ja. Nur, dass die nicht jetzt auf den Betrieb des Unternehmens, die Arbeit angewandt wird, sondern auch auf sich selbst. Also man arbeitet nicht im Unternehmen oder im Konzern oder wo auch immer, sondern auch sich selbst, um dann im Betrieb oder im Beruf oder auch im Privaten noch leistungsfähiger zu sein. Aber ich glaube, die ideologische Basis ist eigentlich eine ganz ähnliche. Also das Denken und die Kategorien kapitalistischen Wirtschaftens, also auch dieses Leistungsdenken, hält im Privatleben Einzug. Und das ist, ich würde sagen, Produkt des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Das war sicherlich im 19. Jahrhundert noch nicht so. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht auch nicht so, aber wenn wir so zurückdenken, Aerobic, Fitness, Jogging, ja, das kam ja alles dann so in den 70er, 80er Jahren auf.
Von wem geht denn diese Optimierung abgesehen von der Gesellschaft aus? Ist das teilweise auch politisch gewollt und staatlich gelenkt?
Staatlich gelenkt ursprünglich sicher nicht. Das kam als Graswurzelbewegung, als Zeitgeistphänomen. Das ist ja immer wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ja? Wie kommt es, dass plötzlich tausende Menschen mit irgendwas anfangen? Meinetwegen in den 80er Jahren, warum gehen plötzlich tausende Menschen, ziehen sich bunte Sachen an und hüpfen zur Musik? Also das sind tatsächlich immer diese faszinierenden sozialen Phänomene. Offensichtlich gibt es dann ein Grundbedürfnis, ein Zeitgeist, der natürlich auch durch das ideologische Umfeld munitioniert wird, ja, dieses Leistungsdenken, das wir aus dem Wirtschaftssystem kennen. Und dann springt irgendwann dann auch der Staat drauf. Natürlich. Also indem er uns erzählt, ernähre dich gesund, Zuckersteuer, Tabaksteuer erhöhen, Rauchen verbieten und so weiter. Also diese Idee, dass der Bürger sozusagen auch ein bisschen die soziale Verpflichtung geradezu hat, gesund und fit zu sein, das wird inzwischen natürlich auch vom Staat ganz aggressiv teilweise propagiert. Aber mein Eindruck ist eher, der hat sich da dran geengt.
Aber trotzdem, Sie schreiben dann von einer gouvernanten Übergriffigkeit. Wie verändert sich dann das Verhältnis zwischen Bürger und Staat in eben so einer Kultur der Optimierung, auch wenn der Staat sich dann nur dran gehängt hat, aber er ist dann der Beschleuniger, wenn man so will.
Er ist der Beschleuniger, natürlich, auf jeden Fall. Und er propagiert das natürlich. Also er propagiert ein Privatleben und das ist natürlich übergriffig. Es ist ja eigentlich schlimm genug, wenn so subkutane Zeitgeistströmungen die Menschen in irgendein Leben reinzwingen. Oder könnte man auch sagen, na gut, selber schuld. Ja. Aber wenn der Staat mit all seinen Möglichkeiten von der Werbung und dem Fernsehspot bis hin zur Steuererhöhung, ja, mit seinen Machtmitteln, die er eben hat, dann ein ideales Leben vorschreibt, bis in das Privateste hinein, Ernährung, Sport oder dergleichen, dann wird es natürlich übergriffig.
Und wo endet da die legitime staatliche Fürsorge und wo beginnt die Bevormundung? Oder kommt es uns nur so vor, als ob es eine Bevormundung wäre und ist es sie eigentlich gar nicht?
Es ist eine Bevormundung. Man kann natürlich sagen, die ist richtig, ja. Aber dass es eine Bevormundung ist, das ist, glaube ich, klar. Und ich persönlich würde sagen, Bevormundung ist niemals richtig. Man hat auch das Recht, als mündiger Bürger ungesund zu leben, würde ich sagen, ja. Also Kette zu rauchen, übergewichtig zu sein und sich ausschließlich von Junkfood zu ernähren. Das ist jetzt auch nicht mein Lebensstil, aber wenn das einer will, und sich dabei gut fühlt, ja, dann soll er es bitte schön tun.
Da ist die Frage, wie entwickelt sich dann aus individueller Selbstoptimierung, die der ein oder andere ja mit seinem Fitness-Tracker oder eben dem Nichtrauchen oder gesunder Ernährung hat, wie entwickelt sich da dann weitergehend ein politischer Wunsch nach Kontrolle über andere? Also so nach dem Motto, jetzt mache ich das, jetzt müssen die anderen das auch machen. Aber bis dahin ist es ja noch ein weiter Schritt. Wie funktioniert das?
Naja, dass wir andere zu etwas nötigen wollen, ist ja erst einmal eine menschliche Anlage. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es natürlich so, denken wir also die Generation unserer Eltern, Großeltern, je nachdem, ja. Also, dass sonntags hatte ruhig zu sein und der Garten musste sauber sein, aber es durfte nicht Rasen gemäht werden und so weiter. Also, das waren so gewisse Vorstellungen, die man natürlich auch anderen aufstrukturiert hat, die aber sozusagen das soziale Miteinander eher betrafen. Jetzt geht es ja darum, dass man den ganz persönlichen Lebensstil sozusagen regeln möchte. Und das geht natürlich nur über eine Moralisierung des gesamten Diskurses. Ja? Dass es sozusagen die soziale Pflicht gibt, gesund zu leben, optimiert zu leben, fit zu sein und so weiter. Und überhaupt diesen Impuls zu setzen, dass andere so zu leben haben, gut, das liegt offensichtlich daran, dass wir es auch nicht mehr ertragen. Also sozusagen das Minderwertige nicht mehr ertragen, sozusagen. Ja, also viele scheinen so durchdrungen zu sein von diesem Optimierungswahn, der auf allen Ebenen der Gesellschaft herrscht, vom Wirtschaftsleben bis über den Sportverein und ins Private, dass wir verlernt haben, dass eben was mangelhaft ist, mit Yoga zu dick, nicht richtig funktioniert, irgendwie, ja, also das so eine gewisse Grundtoleranz dem Mangel gegenüber kommt uns abhanden.
Fitness-Tracker, Gesundheits-Apps und teilweise auch KI-Coaches, die sammeln ja auch enorme Mengen persönlicher Daten. Ist das für Sie ein kulturelles oder auch ein politisches Problem?
Natürlich beides. Allerdings muss man sagen, gut, da sind die Leute natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Klar, also dass hier die Möglichkeit besteht, die Daten von Millionen Menschen abzugreifen und den Lebensstil einer Gesellschaft erstmal zu analysieren. Und daraus kann man dann natürlich ableiten, was muss ich machen an sozialer Beeinflussung, Nudging oder so etwas, ja, um den Rest der resilienten Bevölkerung auch noch zu bekommen, auch noch so zu leben. Und wenn wir dann noch weiterdenken, ja, wenn wir dann erstmal, was weiß ich, den digitalen Euro oder sowas haben, wo ich das dann auch noch steuern kann am besten, dass ich jemanden, das wäre ja dann technisch möglich, vorgebe, dass er keine Süßwaren mehr kaufen kann mit seinem digitalen Geld oder so etwas, ja, das wäre ja dann nur die letzte Begluckungskonsequenz, dann ist das natürlich enorm politisch und auch gefährlich in letzter Konsequenz, ja.
Welche gesellschaftlichen Gruppen, aber vielleicht auch politischen Gruppen profitieren denn dann besonders von der Kultur der Selbstoptimierung, von permanenter Selbstverbesserung?
Naja gut, also zum einen die unmittelbar davon profitieren, das ist ja klar, also diese ganzen Fitness und sonst was und die Sportindustrie und dergleichen und die Medien auch, die davon leben und die Influencer, die uns das beibringen, das ist eine ganze Industrie, die dahinter steht und die profitiert davon ganz unmittelbar, dass wir das kaufen, mitmachen, die Clips schauen auf dem Handy oder sonst etwas. Wenn man die Perspektive etwas weitet, muss man natürlich sagen, so eine Bevölkerung, ja, die fit und gesund ist, ja gut, das ist natürlich der Traum jedes Politikers und wahrscheinlich auch jedes Konzernchefs, ja, eine leistungsfähige, fitte, gesunde Bevölkerung. Davon haben die Diktatoren des 20. Jahrhunderts, ich will jetzt keine falschen Vergleiche ziehen, aber natürlich geträumt. Das ist ja optimal. Und das ist auch in deren unmittelbarem Interesse. Daher ist das natürlich sowohl politisch als auch ökonomisch hochrelevant.
Kann dieser Wunsch nach Optimierung denn langfristig dazu führen, dass zum Beispiel unsere Arbeitgeber, unsere Versicherungen oder die Staaten auch ein bestimmtes selbstoptimiertes Verhalten verlangen? Also du hast jetzt die Tracker-App, du hast die Corona-Impfung, du hast dies und das. Ja? Also dass man ohne diese Selbstoptimierung gar keinen Zugang mehr zu gewissen Dingen hat.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Fitness-Tracker, den man am Handgelenk trägt. Aber ich denke zum Beispiel über digitalisierte Währung oder so etwas, ja, was uns ja droht oder viele gern hinnehmen offensichtlich. Da könnte man ja ganz unmittelbar den Konsum steuern, ja, indem man quasi programmiertes Geld hat, womit gewisse Sachen gar nicht mehr zum Beispiel erworben werden können. Alkohol, Tabak, Zucker, wer verdächtig ist oder so etwas. Und dass man dann über die Krankenversicherung, über den Arbeitgeber natürlich auch eine Erwartungshaltung aufbaut oder sogar direkt unmittelbar vorgibt. Also du hast eben so und so zu handeln und wir erwarten das von dir und wir überprüfen deine Daten. Das wäre ja sozusagen der Albtraum, ja, dass über subtilen sozialen Druck ja, erwartet wird, dass die Leute sozusagen ihre Gesundheitsdaten offenlegen gegenüber dem Arbeitgeber beispielsweise.
Das heißt, zugespitzt gesagt, ist der optimierte Mensch das Leitbild einer neuen autoritären Gesellschaft?
Einer neuen Form von Autorität. Ja, das ist ja jetzt nicht so wie die Oldschool-Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die auch den optimierten Mensch wollten natürlich. Ja. Schauen Sie sich die Propaganda der Sowjetunion an, die Traktoristin da, die kräftig gesunde und starke und parallel im Dritten Reich ganz ähnliche Ästhetik von gesund und fit und allem. Aber das war ja relativ platt. Ja. Das Moderne funktioniert ja viel besser, indem der Eindruck erweckt wird, wir wollen das auch. Und noch besser, liebe Leute, wollen es ja. Ja. Also, dass man sie dazu anleitet, das selbstständig zu machen, freiwillig zu machen, darauf zu verweisen, dass es ihnen gesunder, schöner, besser ist und ein besseres Sexleben hast du dann auch noch. Ja. Also diese seltsame Dialektik aus sanftem Druck, aber auch dem Versprechen, dass es eigentlich, wenn wir uns nur daran halten und uns dem unterwerfen, diesem Diktat, im Grunde doch nur der eigenen Freiheit und der eigenen eben Verbesserung der eigenen Persönlichkeit dient. Da greifen ja Mechanismen ineinander von relativ autoritären Vorstellungen, wie das optimale Leben auszusehen hat und dass man das nicht in Zweifel zu ziehen hat, mit Selbstverwirklichungsidealen. Und das greift ineinander und das macht das auch so gefährlich.
Sagt der Philosoph und Publizist Dr. Alexander Grau und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.